Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. Deutschlands wichtigster Frühindikator, der IFO-Index, verheißt nichts Gutes. Die Stimmung in den Führungsetagen hat sich zu Jahresbeginn weiter getrübt. Damit verdichten sich die Negativsignale für die deutsche Wirtschaft. Die gute Nachricht: Unternehmen, die jetzt gleichzeitig an der Bottom- wie auch an der Topline arbeiten, werden gestärkt aus der Rezession hervorgehen. Zu Gast im heutigen Podcast ist Daniel Belker, Managing Partner bei Höfler Holzmann Consulting. Gemeinsam mit Gregor Buchwald wird der Experte für Einkaufs- und Supply Chain Optimierung Maßnahmen diskutieren, die sowohl die Umsatz- als auch die Kostenseite optimieren. Anhand von konkreten Projektbeispielen und Best Practices werden die Experten aufzeigen, wie sich die Ertragshebel in der Praxis sofort umsetzen lassen. Dabei gehen sie auf alle Einflussgrößen des Gewinns ein: Preis, variable Kosten, Absatz, Menge und Fixkosten. Konkret geht es um die Optimierung von Zahlungsbedingungen, die Reduktion von historisch gewachsenen Rabatten und Konditionen, die Effizienzsteigerung durch die Einführung von E-Procurement, die Kostenoptimierung von indirekten Warengruppen wie Logistikdienstleistungen und die strategische Marktsegmentierung als Basis für eine differenzierte Preissetzung.
So, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Normalerweise würde ich an der Stelle sagen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Aber heute ist das nicht so. Heute sprechen wir neben der Topline auch über die Bottomline, also über das ganze Thema Nettoeinkommen des Unternehmens. Ihr wisst schon, die Zahl, die ganz unten in der Leistungsbilanz steht bei einem Unternehmen. Und da wir als Roll- und Passtuch auf das Thema Topline fokussiert sind, haben wir uns natürlich einen Experten hier an Bord geholt. Im Wesentlichen geht es natürlich um Maßnahmen im Bereich Kostensenkung, Stichwörter hier Einkaufs- und Supply Chain Optimierung. Und ich freue mich, dass ich den Experten Daniel Belker an Bord habe. Super, Daniel, dass du da bist und ja, klasse.
Ja, vielen Dank, lieber Gregor, dass ich dabei sein darf. Sehr cool, jetzt mal hier, sag ich mal, mit einem Vertriebsexperten gemeinsam zu machen. Wie du richtig gesagt hast, ich verorte mich absolut in der Kostenposition, also genau auf der anderen Seite des Unternehmens. Und ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, super. Du bist ja Managing Partner bei Höfler Holzmann. Und für alle die Höfler Holzmann noch nicht kennen, vielleicht sagst du ein bisschen, was machst du und vor allen Dingen, was macht auch Höfler Holzmann?
Ja, klar. Ja, genau. Managing Partner und Geschäftsführer der Höfler Holzmann. Wir sind Teil der Valantik-Gruppe. Ich selber tatsächlich nicht der geborene Berater, sondern ich habe erstmal 12 Jahre lang in größeren Konzernen genau in Einkaufs- und Supply Chain Management Funktionen gearbeitet. Ja, und habe mich dann nach über 12 Jahren in der Linie, wie man so schön sagt, als Praktiker dann nochmal umorientiert und bin in die Beratung gewechselt. Für mich war damals ganz klar, es muss eine Beratung sein, die eben sich mit diesen Themen speziell beschäftigt, also Einkauf und Supply Chain Management. Und das ist auch immer noch weiterhin die DNA von Höfler Holzmann. Wir sind absolute Spezialisten in heute nachhaltigem Einkauf und nachhaltigem Supply Chain Management. Das Thema Nachhaltigkeit, wir kommen später bestimmt nochmal drauf, ist in den ganzen logistischen Prozessen, Produktionsprozessen, Einkaufsprozessen überhaupt nicht mehr wegzudenken und begleitet uns natürlich kontinuierlich. Insofern, ich selber habe einen starken Fokus auf den Bereich Konsumgüter und Handel, aller möglichen Handelsformate, habe aber darüber hinaus auch noch zahlreiche Kunden in anderen Branchen und immer eben in diesem Fokus Einkaufsoptimierung, Kostenoptimierung und in den Bereichen des Supply Chains, also Logistik und Produktion.
Ja, das denke ich, das passt sehr gut, weil wir uns wirklich toll ergänzen können. Und unser Thema ist ja heute, ich sag mal, die deutsche Wirtschaft, ne, so wie wir das als aus der Beraterwelt auch wahrnehmen. In der Intro haben wir ja schon ein paar alarmierende Zahlen gehört, beispielsweise der IFO-Index. Ne, also die Stimmung in der Führungsetage hat sich zu Jahresbeginn weiter eingetrübt und damit verdichtet sich natürlich ja, die Negativsignale für die deutsche Wirtschaft und für die kommenden Quartale. Und ein anderer Index vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung sieht das sehr, sehr ähnlich. Hohe Rezessionsgefahr auch für das zweite und dritte Quartal und die Wirtschaftsweisen sehen auch wenig Wachstum. Und das ist das, was man in der Presse liest. Mich würde mal interessieren, Daniel, wie nimmst du das wahr? Also auch bei euren Kunden und wie ist da so die Stimmung? Und da ist ja bestimmt auch nicht alles schlecht.
Nein, da ist nicht alles schlecht. Also ganz klar gibt es natürlich Branchen, die gerade sehr bedenklich sind. Ne? Bau beispielsweise, da passiert natürlich gerade wirklich eine starke, starke Krise. Es gibt andere Branchen, die aber durchaus auch noch wachsen und gut unterwegs sind. Generell sehe ich über alle Branchen gesehen, hat das Thema Kosten gerade Konjunktur. Ja, wir kommen aus der Covid-Zeit, in der Versorgungssicherheit in absoluten Vordergrund stand. Eine starke Inflation, das haben wir auch an den Einkaufspreisen, bei Rohstoffen, bei Dienstleistungen, generell bei im Einkauf eben gesehen. Es gab starke Preissteigerungen. Der Einkauf hat auch vieles akzeptiert, weil eben eine Warenversorgung sichergestellt werden musste, um den Umsatz dann später natürlich zu generieren. So, und das hat sich jetzt verändert. Wir sehen, ganz viele Rohstoffindizes sind wieder gesunken und jetzt geht es eben daran, die Einkaufspreise und die Kostenstruktur auch wieder ja ins richtige Lot zu rücken. Genau, aber vielleicht, ich spiele gerne auch nochmal die Frage an dich zurück. Ihr seid ja, ich habe mich natürlich auch mit Professor Roland Pastuch vor unserem Podcast beschäftigt. Also was ich nochmal anbringen wollte, Glückwunsch Kapital hat euch ja gerade ausgezeichnet. Insofern Glückwunsch, dass ihr da absolute Leader seid im Bereich Pricing und Vertrieb. Wie sieht das denn aus deiner Ecke jetzt aus mit, ja, in der Wirtschaft und in den einzelnen Branchen?
Ja, also genau wie du sagst, also letztendlich ist es, sagt natürlich ein Berater, es kommt drauf an, ja klar. Mhm. Es kommt wirklich sehr stark drauf an, wo man unterwegs ist, welche Kunden der Kunden noch Geld verdienen oder wo noch Geld zu verdienen ist im Moment. Ich will das genauso differenzieren wie du. Bau ist extrem schwierig. Im Bereich Chemie muss man ganz genau hinschauen, Spezialchemie versus, sage ich mal, eher die breite Chemie. Und wo es sehr gut läuft, ist im Bereich MedTech, alles, was im Bereich Pharma zu tun hat. Und im Anlagen- und Maschinenbau sind wir auch sehr so untriebig. Ich hatte letzte Woche ein Webinar beim VDMA und da waren die Zahlen erstmal sehr erschütternd. Also die haben dann -20% rausgehauen in Deutschland. Das ist ja schon immer eine Hausnummer. Also schlecht lief es, glaube ich, fast noch nie. Aber es gibt dann auch immer wieder Segmente, die sehr gut laufen. Wir waren beispielsweise tätig, sind es immer noch für einen großen Abfüllanlagenhersteller. Die haben große Wachstums, sag ich mal, Prognosen. Und einer unserer Kunden, die sind auch sehr differenziert aufgestellt. Da ist eben im Bereich Bau gerade vielleicht auch nicht so viel zu holen. Also insofern muss man genau hinschauen. Aber das Schöne ist ja, Daniel, dass wir heute über alle Themen sprechen können im Bereich Umsatz- und Ertragssteigerung, ne? Stichwort Profit Boost. Und wenn man sich die Gewinnformel mal so wirklich vor Augen führt, und das können wir jetzt mal ganz kurz machen, Gewinn ist ja, wie wir ja alle wissen, seit DWL 1 nichts anderes als Preis mal Menge minus variable Kosten minus Fixkosten, dann können wir ja jetzt wirklich alle Themen zusammen bespielen. Ne? Roland Pastuch macht hier die Menge, macht den Vertrieb und macht den Preis. Und ihr macht eben das Thema Kosten, Einkauf, Supply Chain. Also alle Parameter, alle Variablen der Gewinnformel können wir jetzt einmal durch-x'en. Und ja, also ich finde, dieses geballte Wissen aus vielen hunderten Projekten, muss man ja wirklich an der Stelle sagen, in so einem Podcast, das ist, glaube ich, ein absoluter Mehrwert. Also dann würde ich sagen, lass uns doch mal einsteigen in so einzelne Maßnahmen und so ein bisschen den Gewinnball hin und her spielen und vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, was sind Maßnahmen, fangen wir mal bei dir an, wo du sagst, die haben echt gut funktioniert, also relativ kurzfristig und die haben echt einen Impact gehabt und dann kannst du mir gerne mal den Ball wieder zurückspiegeln und dann denke ich, wird das eine ganz lustige Geschichte.
Ja, absolut, sehr gerne. Also was ich da auch noch mal kurz, also ich komme gleich zu den konkreten Maßnahmen, ja. Was ich noch kurz ergänzen möchte dort, Gregor, ist was ich immer feststelle, wenn ich mir, wir haben ja mit zig Kunden zu tun natürlich im Jahr, was ich feststelle, die richtig guten Unternehmen, die gehen auch tatsächlich beide Themen gleichzeitig an. Die sagen im Grunde genommen kontinuierlich, hey, wo kann ich noch an den Kosten eben mich verbessern? Ja, wo kann ich wirklich an Kosten arbeiten? Auch gerade die im Umsatz, also auf deiner Front sozusagen total erfolgreich sind und die am Markt teilweise Marktführer schon sind, also wirklich eine exponierte super Stellung haben und auch sehr profitabel sind, die sagen trotzdem, ich möchte gerne noch mir die Kosten anschauen. Ja, insofern, ich denke, das ist grundsätzlich erstmal so ein Takeaway. Beide Aspekte muss man sich anschauen. Und ich finde es manchmal, also häufig trifft man ja schon auf auch Geschäftsführer, Vorstände, die sagen, naja, wir sind nur umsatzorientiert. Ja, ja, wir möchten nur Topline bearbeiten. Dann sage ich immer, ja, okay, das kann ich nachvollziehen, weil das auch ein tolle Kennzahl ist, die man reporten kann. Aber die wichtigere Kennzahl, die viel wichtigere Kennzahl ist doch der Ertrag. Also am Ende des Tages, ne? Nicht viel Umsatz hilft doch, sondern viel Ertrag hilft. Ja, und das ist doch das, was wir wollen alle, Ertrag haben, also Gewinn haben, wie du gesagt hast. Und dann ist in der Formel eben beides da. Ja, also sowohl der gute Umsatz, Menge mal Preis, als auch natürlich optimale Kosten. Ne? Insofern steige ich auch direkt ein in ein Thema, erste Maßnahme, wo ich sage, hey, das betrifft uns beide, aber ich möchte es von meiner Sicht mal schildern, und zwar sind das die berühmten Zahlungsbedingungen. Wir haben neben dem ganzen Thema Preis, also Inflation beziehungsweise jetzt rückläufige Preise, haben wir natürlich auch eine andere Wende, nämlich die Zinswende. Das heißt also, viele Jahre lang war uns sozusagen das Cash nicht so wichtig vielleicht, ja, weil wir gesagt haben, naja, das Geld ist ja billig und besorgen uns das schon. Aber wir haben jetzt wieder Zinsen da, ne, schon höhere Zinsen, und wir haben festgestellt, dass viele Unternehmen die Zahlungsbedingungen zu ihren Lieferanten nicht wirklich im Griff haben, sage ich jetzt mal ganz provokant. Mhm. Ja, also das heißt, zum Beispiel aktueller Kunde, den Namen werde ich natürlich nicht nennen, hat teilweise bei einem einzigen Lieferanten an verschiedenen Standorten bis zu 12 Zahlungskonditionen unterschiedliche. Ja, von 10 Tage netto bis hin zu 30 Tage netto oder 3% Skonto, 60 Tage netto, alles vorhanden im Repertoire. Und jeder Standort zahlt sozusagen dann unterschiedlich. Keiner weiß so voneinander. Und trotzdem gehören alle Standorte zu einer einzigen Firma. So, und dieser Lieferant hat das dann geschafft, da halt eine Intransparenz sozusagen zu kreieren, ob absichtlich oder nicht. Das kann ich gar nicht bewerten. Aber wir sind dann da durchgegangen durch diesen Fall und haben halt festgestellt, dass das strukturell auch bedingt ist. Die Stammdaten bei den Zahlungsbedingungen waren einfach nicht gut gepflegt. Und da sind einfach Vorteile drin durch zum Beispiel, wir haben ein firmenweites Zahlungsziel jetzt definiert, ja, das für alle Lieferanten gilt als Standardzahlungsziel. Das hat eine Skontoquote und das hat dann ein paar Tage als Zahlungsziel. Und wenn wir das durchsetzen, da sind einfach siebenstellige Optimierungsbeträge jetzt drin. Ja, ich bin mir bewusst, wir werden es wahrscheinlich nicht überall durchsetzen, aber selbst wenn wir es bei 60-70% der Lieferanten durchsetzen, dann haben wir da einfach einen tollen Ertrag, zusätzliche Erträge für unseren Kunden, ja. Und ich sag noch was dazu, der Cash Conversion Cycle. Also das heißt, die im Grunde genommen, das ist ja die Kennzahl im Unternehmen, wo ich Geld in Material verwandle, um was zu produzieren, meinetwegen, und dann wieder das fertige Produkt wieder in Geld verwandle. Ja, und dieser Cash Conversion Cycle, der sollte ja eben möglichst kurz sein. Ja, dann desto kürzer dieser Cash Conversion Cycle ist, desto besser. Und dann habe ich ja in kürzester Zeit Wertschöpfung geschaffen. So, und wenn wir natürlich lange Zahlungsziele mit unseren Vorlieferanten vereinbaren haben, dann bleibt das Geld ja erstmal im Unternehmen liquide. Und ja, Liquidität ist Freiheit. Insofern ist das Thema Zahlungsziel bei uns immer ein Quick Win. Und da gucken wir als erstes drauf bei unseren Kunden, wie im Griff haben sie das. Wie siehst du das Thema?
Na, ich sag's mal so, ne, wenn dann unsere ausgebildeten Vertriebler auf ausgebildete Einkäufer treffen von euch, dann wird's schwierig. genau, das machen wir auch. Klar, wir in unserer Analyse, wenn es um Konditionen geht, ist natürlich im gesamten Preiswasserfall das Thema Zahlungsziele eine wichtige KPI, die wir uns anschauen. Und einer meiner letzten Projekte, da hatten wir 140 unterschiedliche Zahlungsziele. Ja, und als wir das dem Geschäftsführer mal so aufgedröselt haben, was das letztendlich eben auch bedeutet, ist der praktisch, ja, ist nicht vom Stuhl gefallen, aber kurz davor. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir uns auch anschauen. Und ja, klar, mit den Zinsen hat es natürlich noch eine besondere Brisanz. Was wir uns angucken in diesem Zusammenhang, weil wenn wir die gesamte, sag ich mal, den gesamten Preiswasserfall nennen wir das, also vom Listenpreis zum Netto-Netto-Preis anschauen, dann hast du halt viele Konditionen. Ne? Und was wir letztendlich eben sehen, ist klar so eine typische Scatter-Analyse. Du hast auf der einen Achse hast du den Umsatz als Wichtigkeit des Kunden und dann den Rabattsatz. Und dann siehst du halt ganz selten irgendwie eine Korrelation. Ne? Ein guter Kunde bekommt irgendwie ein bisschen mehr irgendwie Rabatt als ein schlechter Kunde. Und das sind Themen, die wir dann auch häufig im Fokus haben. Und da ist auch wirklich viel zu holen. Also A-Kunden haben früher gut Konditionen bekommen, dann sind sie irgendwie fremdgegangen, ja, und sind nur noch C-Kunden, haben aber noch immer die gleichen tollen Zahlungsziele, haben immer noch die tollen Rabatte über die nachgelagerten Konditionen wie Boni etc. Da guckt man eh nicht so ganz genau drauf. Der ist meistens irgendwie dann doch versteckt. Also dieses ganze historische Geflecht an vor- und nachgelagerten Rabatten, das wieder einzufangen und wieder stringent und vor allen Dingen, was das Wichtige ist, da geht es nicht immer auch darum zu sagen, hey, wir müssen das jetzt irgendwie reduzieren, sondern da geht es hauptsächlich auch darum, das wieder performanceorientiert zu machen, dass du nämlich am Ende sagst, ich gebe dir einen Rabatt, ja, aber dafür musst du auch was für mich tun, ne? Du musst gucken, dass du über EDI bestellst, du musst gucken, dass du gewisse Volumina erreichst, du musst gucken, großes Thema, kaufst du über das gesamte Sortiment oder machst du nur Cherry-Picking und dass du eben die richtigen Incentives setzt und dann eben die Rabatte wieder leistungsgerecht, sage ich mal, vergibst. Ne? Also Leistung gegen Gegenleistung, das ist bestimmt, wenn du mich jetzt fragst, einer der wichtigsten Hebel, wo man sofort drauf gucken kann und wo man auch sofort den Rotstift ansetzen kann, ohne dass man da eine Revolution auslöst.
Ja, spannend. Ja, also mal interessant, auch deine Perspektive auf das Thema Zahlungsbedingungen, Rabatte und sowas zu hören. Ja, cool.
Ja. Was gibt es denn noch? Zahlungsziele? Es hat wahrscheinlich auch Quick-Win-Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also wenn wir die jetzt so ein bisschen priorisieren, dann macht ihr ja ähnlich, dass ihr die Maßnahmen irgendwie auf der einen Seite, wie schnell ist es umzusetzen und was bringt es? Dann ist es bestimmt eine Maßnahme, wo man sagt, hey, schnell umzusetzen und bringt schon einiges, ne? Vielleicht nicht den allergrößten Hub, aber schon einen guten Schluck aus der Pulle, in Anführungsstrichen. Welche Maßnahmen hast du denn sonst noch so im Köcher? Wenn du sagst, ja, also, das schauen wir uns an, ne?
Ja, ein Thema, wo viele Kunden tatsächlich dann auch erstaunt sind, ja, oder überrascht sind, wie viel noch drinsteckt, ist dieses typische Thema indirekte Warengruppe oder indirektes Einkaufsvolumen. Das heißt, ganz viele Firmen in Deutschland, unsere Kunden, die wir so sehen, haben ihre direkten Produktionsmaterialien beispielsweise richtig im Griff. Ja, also ganz viele kaufen meinetwegen Stahlerzeugnisse ein und kennen sich in ihrem speziellen Markt, Beschaffungsmarkt exzellent aus. Ja, oder jetzt habe ich einen Kunden, der kauft viel Sonnenblumenöl ein und Weizen und Mais und so weiter. Dann, da kennen sie sich wahnsinnig gut aus. So. Dann gibt es aber indirekte Materialien, wie beispielsweise der Logistikeinkauf. Ja? Das heißt, irgendwo müssen ja die fertigen Erzeugnisse dann mal distribuiert werden und teilweise müssen auch Eingangsmaterialien, die in die Produktion müssen, auch abgeholt werden, ja, durch Speditionen, per Luft, per Schiff, also alle möglichen Verkehre, die es so gibt, Verkehrsarten. Und beispielsweise diese Logistikwarengruppe wird häufig nicht von einem professionellen Einkäufer betreut, sondern wird von der Logistikabteilung beispielsweise mit eingekauft. Ja? Ja. Und da ist schon der erste Fehler, weil die Logistikabteilung muss mit den Lieferanten, den Spediteuren beispielsweise, häufig ja Probleme lösen. Ja? Und wenn man Probleme gemeinsam anpacken muss, die einfach im Tagesgeschäft zwangsläufig entstehen, dann ist man einfach in Verhandlungen über kommerzielle Konditionen befangen. Ja. Ja, weil man ja immer noch einen Gefallen schuldet beispielsweise. Und eine Hand wäscht ja die andere. Das sind ja so die typischen Themen, ja, die man als Mensch immer im Kopf hat. Ist auch normal, das ist auch völlig in Ordnung. So. Und wenn wir dann als professionelle Einkäufer einfach uns das Volumen dann mal anschauen, meinetwegen der Logistik, ja, man könnte auch andere Warengruppen nehmen, wie zum Beispiel Facility Management oder Arbeitnehmerüberlassung als Beispiel. Das sind auch schöne Themen, die häufig nicht vom Einkauf professionell betreut werden, sondern von den Fachabteilungen, also sprich einer Personalabteilung als Beispiel mitgemacht werden sozusagen, dann stellen wir fest, wenn wir dann methodisch rangehen, wirklich die Daten analysieren, gute Verhandlungen aufbauen und dann mit den Lieferanten einfach mal sprechen, dass da natürlich große Potenziale drin sind. Meistens, also in den allermeisten Fällen, zweistellige Prozentbereiche. Ne? Also ich gebe dir ein Beispiel, wie mächtig das ist. Wir kaufen für 10 Millionen Euro Logistik ein als Beispiel und wir schreiben das klar aus. Und meinetwegen bei der Logistik sind nicht ganz die 10% drin, aber sagen wir mal 7, dann reden wir trotzdem eben über 700.000 Euro, die wir an Einsparungen dort erzielen können. Ja, so. Und das sind natürlich G&V-Themen, also die gehen komplett in die Gewinn- und Verlustrechnung rein und steigern somit einfach den Profit. Ja. Und da ist es im Mittelstand, also unsere Kunden sind häufig so der klassische deutsche Mittelstand, ja, irgendwo ein paar hundert Millionen bis 2-3 Milliarden Euro Umsatz. Das ist so das Gros unserer Kunden, ja. Wir gehen auch ein bisschen kleinere Unternehmen rein. Wir gehen auch in die ganz großen Unternehmen rein. Aber das Gros ist genau in diesem Mittelstand. Da treffen wir eben doch auf Strukturen häufig, die eben das Direkte komplett im Griff haben, das Indirekte eher nicht so sehr. Und gerade wieder in Verbindung mit Warenversorgungsproblemen in den letzten 2-3 Jahren, da hat sich natürlich mit Recht auch jeder erstmal auf die direkten Warengruppen natürlich fokussiert und die Ressourcen darauf gepackt. Aber da geht natürlich dann Geld verloren auf der anderen Seite. Und da kümmern wir uns gerne drum.
Ja. Das spiegelt, glaube ich, ganz gut, was wir tun bei komplexen Produktportfolios. Also gerade wenn du sagst, das Speiseöl oder Sonnenblumenöl, das ist halt der größte Einkaufsposten. Bei uns ist es teilweise ähnlich, ne? Dass man genau schauen muss, wie ist eigentlich mein Produktsortiment aufgeteilt. Und dass man oftmals auch gerade so die Randsortimente vernachlässigt. Ne? Also viele Unternehmen haben so einen ganz typischen Cost-Plus-Ansatz. Die sagen, naja, ich brauche halt irgendwie eine gewisse Marge, dann nehme ich die Kosten und gehe dann einfach mit der Gießkanne drüber und dann haben irgendwie alle Produkte mehr oder weniger die gleiche Marge und schon fertig ist der Preis. Und was wir halt eben machen, ist an der Stelle eben sehr differenzierter vorzugehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du im Bereich Ersatzteile oder Sensoren oder wie auch immer, da redest du von Produktportfolios, die dann halt mehrere tausend Produkte haben, im Ersatzteilbereich vielleicht auch 150.000. Und wir segmentieren dann diese Produktgruppen und schauen uns eben ganz genau an, was hast du da denn jetzt? Ist das jetzt ein Commodity? Ne? Ist das etwas, was du überall bekommst? Schmierstoffe beispielsweise im Bereich Maschinenbau, Consumables, Filter, solche Themen. Oder sind das schon, sag ich mal, sehr spezielle Produkte? Ist das eher so eine Art Monopolteil? Das heißt, ein Teil, was eigentlich nur ich herstellen kann und eben kein anderer, ne? Oder nur schlecht oder ein Zeichnungsteil und wie auch immer. Und dann clustern wir diese Produktgruppen und definieren dann eben auch unterschiedliche Aufschlagssätze, schauen uns genau an, wo muss ich, sage ich mal, hart am Markt segeln, was sind Marktpreise, die man dann auch crawlt oder auch automatisch nimmt als Benchmark und wo bin ich eben auch in der monopolistischen Stellung und wo kann ich einfach auch ein bisschen mehr nehmen, ja, in der Kalkulation. Und was wir eben sehen, ist eben vielleicht auch ein bisschen analog zu dem, was du gesagt hast, so kleinere Bereiche, die werden einfach gar nicht beachtet. Und da ist auch manchmal wirklich viel zu holen, ne? Weil gewisse Abmaße, gewisse Größen, Sondergröße, Sonderlackierung und solche Themen, da hast du halt auch eine hohe Zahlungsbereitschaft bei deinen Kunden und da zahlen die auch die Preise. Also insofern dreht sich bei uns relativ viel im Bereich logischerweise Pricing, Value Pricing, aber das eben auch sehr, sehr stark differenziert nach den einzelnen Produktgruppen.
Ja. Okay, vielleicht mal kurz eine, um das nochmal zu verstehen, ihr macht ja Vertriebs- und Pricing-Projekte. Was ist aktuell, weil du gerade viel über Value Pricing, das ist ja total, total aktuell gerade. Was sind so mehr eure Schwerpunkte da?
Ja. Vertrieb und Pricing? Also ich sage, grundsätzlich sind wir fast so 50-50 mittlerweile. Wir kommen aus dem Pricing mehr oder weniger. Und viele Themen sind jetzt Topline-Themen, wirklich. Also Topline zu steigern, ne? Topline-Boost, ja. Aber im Moment ist es auch wirklich die Topline verteidigen. Also was muss ich tun, damit ich eben meinen Umsatz halte? Und das sind dann viele Themen, die wir uns anschauen, auch im Sinne der strategischen Marktsegmentierung. Eigentlich, was wir auch vorhin gesagt haben, ne? Wo ist Geld zu verdienen? Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt gerade ein Telefonat mit einem Kunden, die stellen Motoren her. Die liefern die im Bereich Automotive, also in dein Audi, wenn du so willst, im Bereich Landmaschinen, im Bereich Rail, also Züge, im Bereich Marine, im Bereich Defense, im Bereich Off-Highway, das sind dann so Minenfahrzeuge und so. Und da musst du eben jetzt genau schauen, wenn das Thema Automotive On-Highway eben nicht läuft oder nicht so gut läuft, wo muss ich denn jetzt unterwegs sein? Ne? Wo sind die Margen noch dick? Ich sage jetzt mal im Bereich Marine, im Bereich Defense logischerweise im Moment. Und da musst du eben dann auch schauen, dass du deine Vertriebsressourcen richtig allokierst. Hm? Dass du eben auch neue Märkte erweiterst oder entdeckst, ausbaust und letztendlich auch vertrieblich reorganisierst, ne? Damit du eben genau die Sweet Spots bearbeitest, die am Wachsen sind. Also das fängt oftmals bei einer strategischen Marktsegmentierung letztendlich eben an und endet dann oftmals eben in einer Veränderung der Vertriebsorganisation, weil die Segmente, die strategisch spannend sind, die muss ich auch anfassen können in der Organisation. Ne? Da muss ich mir überlegen, haben wir denn jetzt jemanden, der den Bereich Military, sage ich mal, wirklich beackert? Haben wir da Referenzkunden? Ne? Wie sieht die Huntinglist aus? Wie organisieren wir die? Haben wir genug Ressourcen auf dem Segment? Insofern hat es sehr viel dann am Ende auch was mit einer Organisation, mit einer Vertriebsorganisation zu tun. Und letzter Punkt, bis hin dann auch zu einem, und da sind wir wieder ein bisschen auch bei dem Thema Pricing, Zielmargensystem. Also, dass wir eben sagen, wir haben unterschiedliche Ziele in den unterschiedlichen Segmenten. Im Bereich Automotive wollen wir vielleicht die Volumina steigern. Da ist uns die absolute Marge, Deckungsbeitrag nicht ganz so wichtig. Da sind wir bereit, was abzugeben. Aber im Bereich Marine sagen wir, da wollen wir richtig viel Geld verdienen, weil da ist die Zahlungsbereitschaft hoch. Insofern hat es auch sehr viel mit der Unternehmensstrategie zu tun und dann eben über eine strategische Segmentierung in einer Art Zielmargensystem, dass ich eben ganz genau weiß, welche Zielmargen möchte ich eigentlich erreichen.
Ja. Aber im Grunde genommen ist es ja, was du auch sagst, hey, verharrt nicht in euren alten Strukturen, sondern guckt da, wo kann man mit unseren Produkten sozusagen Geld verdienen. Ja, das, so ist es bei uns, so sagen wir es natürlich auch im Einkauf, verharrt nicht immer bei euren Lieferanten, die ihr schon immer hattet sozusagen, ja, sondern guckt auch doch mal, was ist denn links und rechts, wie ist denn der Markt eigentlich, wie hat sich es auch technologisch teilweise entwickelt am Lieferantenmarkt, ja, und was gibt es da für neue Chancen? Also seid offen für neue Bezugsquellen. Und ehrlich gesagt, wenn ich weitermachen darf, ist es die Steilvorlage zu meinem dritten Thema. Das ist auch mein letztes, was ich mitgebracht habe. Aber wo ich sage, hey, das ist für mich auch wichtig. Und zwar haben wir da, Gregor, abgeguckt von euch, von den Vertrieblern. Ja? Und die Vertriebler, ihr habt schon seit langem, habt ihr CRM-Systeme, ne? Customer Relationship Management Systeme im Einsatz, womit ihr ja die Kundenbeziehung strukturiert. So, und als ich angefangen habe im Einkauf, hatten wir nichts. Das ist schon über 20 Jahre her leider, ja, also schon lange nichts Vergleichbares. Und jetzt haben wir es aber, und zwar nennen sie es nicht CRM, sondern SRM, ne? Supplier Relationship Management oder auch E-Procurement Tools. Und da möchte ich das Nachhaltigkeitsthema auch nochmal mit reinbringen in das Ganze. Gerade durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja, ist ja in aller Munde, gerade wurde das Europäische ja abgelehnt tatsächlich, also es wird offensichtlich jetzt nicht so kommen, das ist gestern, war das in der Presse, dass es nicht durchgekommen ist durch die Abstimmung. Also, aber das Deutsche haben wir, das LKSG, und dann haben wir natürlich noch CSRD-Richtlinien und. Also ganz viele Nachhaltigkeitsinitiativen aufgrund des European Green Deals. Und wenn man sich das mal anguckt, wird viel davon in der Supply Chain landen. Das heißt also in den Lieferantenbeziehungen, in den Einkaufsbeziehungen. Ja, das heißt, viel von dem CO2-Management, was auf uns zukommen wird aufgrund European Green Deal, kommt nochmal on top in alle anderen Themen mit rein, in Preisthemen mit rein, in Logistikthemen mit rein, in finanziellen Bewertungen von Lieferanten. Ja, ich bewerte meinen Lieferant ja eben auf diesen verschiedenen Ebenen. Wie gut ist er finanziell aufgestellt? Wie gut ist er technologisch? Wie gut ist er in der Logistik aufgestellt? Und eben, wie gut ist er auch in der Nachhaltigkeit aufgestellt? So, und diese Masse an Informationen, die wir im Einkauf benötigen und die wir auch betrachten müssen, und dann mit Fachabteilungen, ne, noch mit der Nachhaltigkeitsabteilung, mit der Finanzabteilung gemeinsam und so weiter, die muss halt eben sauber administriert werden. Ja? Und bei den ganz großen Unternehmen sehen wir das schon, die sind da doch weiter, aber ganz viele Mittelständler haben zwar ein super CRM im Einsatz, ja, wo du von profitierst wahrscheinlich dann in den Projekten, aber halt noch kein gutes SRM im Einsatz oder beziehungsweise ein E-Procurement-Tool, wo wir eben diese ganzen Informationen, die ich gerade aufgezählt habe, auch reinspielen können, beziehungsweise sammeln können, ja, administrieren können, auch über digitale Schnittstellen, EDI-Schnittstellen mit den Lieferanten austauschen können. Und da sind wir häufig auch, wenn wir dann angefragt natürlich und gesagt, was für ein Tool brauchen wir denn jetzt da? Und das ist die gute Nachricht, wir sind da total agnostisch, also wir sind sozusagen neutral als Höveler Holzmann. Wir kennen irre viele Tools, mittelstandsgerechte, auch für größere Mittelständler die Tools, und da haben wir einige Projekte jetzt wieder auch am Laufen, wo wir sagen, hey, wir schauen uns an, was hast du eigentlich für Anwendungs- oder Anforderungen und Anwendungsmöglichkeiten hier für diese Tools, und schreiben dann auch ein richtiges Tool aus mit unseren Kunden, um das danach auch zu implementieren. Ja, das heißt, wir gehen da von Auswahl bis zur Implementierung, und diese Software und diese Tools ermöglichen dann den Unternehmen Transparenz. Mhm. Ja, erstmal zu sagen, okay, wo gebe ich denn eigentlich was aus? Haben eine super Transparenz. Und dann wird auch gemessen, was passiert, ne, mit Lieferfähigkeit, mit Preisentwicklung, mit CO2-Management. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, klassischer Beratersatz. Nur wer misst, der kann auch steuern. Ja, erst wenn man Transparenz hat und misst, kann man auch sagen, okay, muss ich meinen Kurs eben verändern? Muss ich irgendwo in die andere Richtung gehen? Und das ist für mich eigentlich auch so, neben so praktischen Themen wie Zahlungsbedingungen oder auch die Optimierung der indirekten Warengruppen, der indirekten Einkaufsvolumina, ja, ist eben eine super Tool-Landschaft und ein gutes digitales Backbone praktisch für so einen Einkauf einfach jetzt wichtig, ja, weil jetzt kommen diese ganzen Herausforderungen mit der Nachhaltigkeit, die wirst du sicherlich im Vertrieb auch erleben gerade.
Ja, das ist so. Steuern ist vielleicht nochmal auch so ein ganz gutes Stichwort. Am Ende muss ich auch den Vertriebler steuern, ne? Also wenn ich jetzt sage, kommen von der Vertriebsstrategie, Marktsegmentierung, Zielmargensystem, dann brauche ich auch ein Incentivierungssystem, was letztendlich eben auch misst und die Ziele auch anpasst. Also was wir viel machen in unseren Projekten, oftmals am Ende, dass wir die Vergütungssysteme des Vertriebs anpassen. Ne? Nach was werde ich incentiviert? Ist es der Umsatz? Ist es der Deckungsbeitrag? Sind es die Neukunden und solche Themen? Und dass wir viel von diesen Fixeinkommen in variable Komponenten umwandeln, die dann eben an den strategischen Zielen hängen. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, dass dieser Transmissionsriemen, sag ich mal, von der Strategie dann in den Vertrieb eben mit rein kommt. Ich denke, wir könnten jetzt an der Stelle noch weitermachen. Machen wir bestimmt auch in unserem nächsten Podcast, aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und sage, dass wir noch irgendwie 2 Minuten Zeit haben. Ich glaube, es ist nochmal schön für die Zuhörer zu wissen, dass wir beide gerade an einem White Paper schreiben, wo wir die unterschiedlichen Hebel nochmal darstellen, also nochmal wirklich verdaulich runterschreiben mit Projektbeispielen und eine hohe, sag ich mal, Praxisrelevanz, garantieren und dass wir das dann auch zur Verfügung stellen. Das könnt ihr dann gerne über eure Webseite distribuieren, bei Topline Talk werden wir es drin haben, aber auch bei Roll und Passtuch. Das ist das eine. Also erstmal vielen Dank auch, Daniel, dass ihr das auch mit uns macht und ich glaube, das ist einfach ein super Mehrwert, einfach diese unterschiedlichen Welten zu verbinden, zu sagen, hey, zusammen, das ist wirklich ein Boost. Ja, selbst wenn ich vielleicht bei den Preisen nicht so viel machen kann, beim Einkauf kann ich dann vielleicht in der Situation mehr machen oder eben auch andersrum. Also da kommt echt viel bei rum. Und deswegen haben wir uns ja auch überlegt, Daniel, dass wir einen Workshop anbieten. Ja, also ein Majority-Workshop, Profit Boost, wo wir, ich sag mal, innerhalb von 2-3 Stunden hypothesengetrieben durch die einzelnen Hebel auf der Kosten-, auf der Umsatzseite durchgehen und so einen ersten Maßnahmenplan erstellen. Auch das werden wir mal im White Paper skizzieren, wie das ausschaut. Ja. Aber ich glaube, die Kombination ist halt einfach mega, muss ich echt sagen. Also auch was ich immer so lerne, wenn ich mich mit dir unterhalte und austausche, ich muss ganz ehrlich sagen, in vielen Themen habe ich echt keine Ahnung. Und ich glaube, dieses Wissen zusammenzubringen und Form eines Workshops irgendwie abzurunden, ist super.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Ja. Also genau, also da, ich hoffe, dass das natürlich auch den einen oder anderen jetzt, sag ich mal, neugierig macht und sagt, hey, komm, ne, die paar Stunden, die sind gut investiert, dümmer wird man nicht. Wir unterhalten uns mal richtig über praktisch mit Umsatzprofis über das Thema Pricing und Vertriebsexzellenz und ja, mit uns natürlich sehr, sehr gerne über die Kostenstruktur. Dann geht die Ertragsschere auf, sage ich mal. Ja, das ist das Ziel. Und das Gute an unseren beiden Themen ist ja, die sind ja monetär einfach gut messbar. Ja, man kann ja sofort sehen, was bringt es eigentlich in meinem Unternehmen. Und es ist halt nicht irgendwie so ein diffuses Thema, was irgendwann mal vielleicht wirkt, sondern bei uns bleibt Geld übrig. Ja, insofern denke ich, dass wir da einen guten Nutzen auch bieten können.